Ja, guten Abend, liebe Gäste. Ich freue mich, dass ich Ihnen etwas erzählen kann über das Leben, was Leben eigentlich ist, soweit man das überhaupt nachvollziehen kann, was es vielleicht nicht ist oder welche Vorstellungen es nicht sein kann. Leben, ist das Physik plus Chemie plus genetische Information? Es gab vor einiger Zeit ein Buch von Lee Silver, da hieß es, wir haben das Feuer des Lebens gezähmt. Wir können klonen, wir können alles Mögliche machen mit dem Leben. Aber haben wir das Leben überhaupt verstanden? Wissen wir überhaupt, was Leben ist? Wir wollen uns heute Abend mal mit dieser Frage beschäftigen. Und ich möchte für die, die gestern Abend da waren, da anfangen, wo die Wissenschaft in ihrem zweiten Stadium war. Da meinte man, man hätte alles verstanden von der Natur. Aber eins hat man noch nicht gewusst. Wie entsteht Leben oder was ist Leben überhaupt? Man hat erst gedacht, Leben, organische Chemie ist etwas ganz anderes, ist eine ganz andere Physik. Bis man dann irgendwie merkte, nein, es ist vielleicht doch dieselbe, es ist gar nicht so unterschiedlich. In diese Zeit platzte ein Buch wie eine Bombe, nämlich dieses Buch von Charles Darwin, Die Entstehung der Arten. Am ersten Tag schon war die Auflage vergriffen. Jetzt hatte man eine Erklärung, wie Leben entstanden sein konnte. Evolution. Aus kleinsten, einfachen Bestandteilen oder Organismen hat sich das Leben entwickelt, immer weiter, bis dann irgendwann der Mensch draus wurde. Und man kann sagen, dass kein Begriff unser Denken in den letzten 100 Jahren mehr verändert hat als dieser Begriff Evolution. Evolution ist heute überall mit drin. Und diese Evolution begründet auch eine neue Hoffnung. Man kann nachlesen in dem Buch von Darwin, am Ende schrieb er, Licht wird auf den Ursprung des Menschen fallen. Wir dürfen gestützt auf die Ergebnisse der Evolutionsbiologie eine Zukunft riesiger Dauer erhoffen. Es ging aufwärts. Der Mensch im Lauf der Evolution würde sich immer mehr verbessern. Das war auch der Glaube, den Konrad Lorenz zum Beispiel hatte. Der sagte, das, was wir heute haben, ist eigentlich noch nicht der Mensch, sondern der Mensch ist eher am Ende dieser Evolution. Dann wird der wahre Mensch sichtbar werden. Das, was wir heute haben, ist so eine Zwischenstufe. Ja, und das Bild des Menschen wurde durch diese Evolutionslehre auch neu gestaltet. Man hatte eine ganz andere Blickrichtung, nicht mehr eben Bild Gottes, sondern letzten Endes ein Produkt des Zufalls, ein Zigeuner am Rande des Universums, eines Universums, hinter dem nichts mehr stand. Kein Gott, wie das Schiller noch gesagt hat, kein guter Vater oder irgend so etwas. Der Mensch war also ein Glied in der Kette der Evolution ohne jede Sonderstellung unter den Lebewesen. Der Mensch war nichts Besonderes, er war ein höheres Tier letzten Endes. Und Darwin schrieb damals, der Unterschied zwischen dem Menschen und den höheren Tieren, so groß er auch sein mag, ist ein Unterschied des Grades und nicht der Art. Also ein gradueller Unterschied, kein prinzipieller Unterschied. Also nur ein Stückchen Weiterentwicklung des Tieres. Diese Auffassung hat sich bis heute durchgesetzt. In einer Erklärung zur Verteidigung des Klonens haben 22 prominente Wissenschaftler vor einigen Jahren geschrieben, die menschliche Natur wird als einzigartig und heilig angesehen, doch soweit die Wissenschaft das sagen kann, ist der Mensch ein Vertreter des Tierreichs. Das reiche Repertoire an Gedanken, Gefühlen scheint sich aus elektrochemischen Prozessen zu speisen. Also letzten Endes alles zurückzuführen auf Materie. Gedanken, Gefühle, Nebenprodukt von irgendwelchen elektrochemischen Vorgängen. Wenn nun schon der Mensch nichts weiter ist als eine Art höheres Tier, dann kommt man natürlich auch zu Gedanken, wie sie Eugen Drewermann vor einiger Zeit im Spiegel geäußert hat, wo er sagt, biologisch und moralisch korrekt wäre es zu sagen, dass jemand, der beim Angeln einen Fisch aus dem Wasser zieht, mehr an Schmerz und Tod verursacht als ein Arzt, der im dritten Monat einen Fötus absaugt. Das heißt, ein ungeborener Mensch ist nicht mehr als ein Fisch oder vielleicht sogar weniger. Und man kann eigentlich zusammenfassen, so diesen ersten Eindruck, wenn es keinen Gott gibt, wenn der Mensch nicht ein Ebenbild Gottes ist, dann gibt es eigentlich keine menschliche Natur. Dann ist der Mensch nichts spezifisch anderes als irgendwelche andere Lebewesen. Und man kann sagen, der Darwinismus, das ist heute die allgemein anerkannte Vorstellung über die Entstehung und über die Entwicklung des Lebens. Und wir wollen uns jetzt mit dieser Frage beschäftigen, ist das eigentlich wirklich wissenschaftlich haltbar, was da heute 95% der Menschen annehmen. Und wir fangen ganz vorne an. Vielleicht kennen Sie diese Versuche von Uri Miller. Man hat sich vorgestellt, wie die Atmosphäre der jungen Erde, der präbiotischen Erde ausgesehen haben mag. Und dann hat man Energie in Form von elektrischen Entladungen reingegeben. Und siehe da, es entstanden Aminosäuren und habe mir gesagt, das muss es sein. Aminosäuren, Makromoleküle und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis dann Leben daraus entsteht. Es gibt einen in Fachkreisen sehr bekannten Makromolekularchemiker, Bruno Vollmert. Er war sozusagen der Fachmann auf dem Gebiet der Makromoleküle. Er hat lange bei BASF gearbeitet und hat sein Leben lang eigentlich nur Moleküle synthetisiert, Makromoleküle, also Kunststoffe letzten Endes. Also er war der Chemiker, der am meisten eigentlich in Deutschland über Makromoleküle wusste und er hat auch das Standardwerk geschrieben auf diesem Gebiet. Als er seine neue Auflage von diesem Standardwerk vorbereitete, sagte ein Freund zu ihm, schreib doch mal übers DNS. Also diese Erbsubstanz ist auch ein Makromolekül, gehört in dein Fach. Und daraufhin hat sich Bruno Vollmert mal mit all diesen Theorien beschäftigt, die da von Evolutionsanhängern über die Entstehung von Makromolekülen aus den Ursuppen bekannt geworden sind. Und Bruno Vollmert schreibt, in Ursuppen nach Art der Miller-Experimente können weder Makromoleküle noch Oligomere in Konzentrationen entstehen, die eine molekulare Evolution diskutierbar erscheinen lassen. Das heißt, diese Ursuppen waren Gift für Makromoleküle. Wenn man welche reingetan hat, haben die sich aufgelöst, aber synthetisiert haben sich keine. Das heißt, die spontane Bildung von einfachen Nukleotiden oder gar replikationsfähigen Polynukleotiden auf der präbiotischen Erde, also auf der Erde, bevor es da Leben gab, muss aufgrund zahlreicher, aber erfolgloser Experimente heute als unwahrscheinlich angesehen werden. Das ist jetzt nicht die Meinung von Bruno Vollmert, sondern das ist auf einer Tagung von Wissenschaftlern, die sich über die Entstehung von Leben in Mainz in einem Symposium zusammengefunden haben. Hier auf dieser Tagung, wo etwa 150 Vorträge von Wissenschaftlern aus aller Welt vorgetragen wurden, wurde erstmals von mehreren Wissenschaftlern widerspruchslos festgestellt, dass alle Thesen zur Evolution lebender Systeme aus spontan entstehenden Polynukleotiden ohne experimentelle Grundlage sind. Es ist eine reine Hypothese, die durch kein einziges Experiment erhärtet ist. Ein anderer Molekularbiologe, Wolfhard Weitel, schreibt, es darf ruhig behauptet werden, dass man im Bereich der exakten Naturwissenschaften vorläufig noch nicht einmal einen Zipfel des Urzeugungsproblems an der richtigen Ende erwischt hat. Wie es auch gewesen sein mag, so kann es nicht gewesen sein. Jetzt haben wir erstmal eine Stufe, dass wir überhaupt ein Makromolekül zusammenkriegen. Also ein Makromolekül ist ja noch weit weg von dem, was eine Zelle kann oder was ein Lebewesen, das sich selber vervielfältigt kann. Schauen wir uns mal die nächste Stufe an. Selbstreplikation. Aus einem Molekül entsteht jetzt wieder das Gleiche nochmal. Vielleicht wissen Sie, dass man zur Herstellung eines DNS oder eines solchen Moleküls ein zweites Molekül braucht. Und das Problem ist, so schreibt das Erwin Chagaff, er ist Pionier auf dem Gebiet der Molekularbiologie, er war einer der Mitentdecker der DNS, dieser Erbsubstanz. Also er ist ein ausgesprochener Fachmann auf dem Gebiet. Und er sagt, die Schwierigkeit ist, dass ein kompliziertes Molekül wie eine Nukleinsäure nicht reproduziert werden kann, ohne zumindest ein anderes sehr kompliziertes Molekül, das die spezifische Eigenschaft hat, die Nukleinsäure aufzubauen. Nun ist es mir nicht klar, durch welchen Prozess zwei voneinander unabhängige Stoffe, von denen keiner ohne den anderen entstehen kann, so entstehen konnten, dass sie von Anfang an aufeinander wirkten und miteinander arbeiteten. Das heißt, es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt ein einziges Molekül von dieser Sorte entsteht, per Zufall, und dass dann noch ein zweites sich dazu entwickelt oder hinzu entsteht, das genau so passt, dass die beiden miteinander sich replizieren können, also immer wieder sich reproduzieren können. Und das große Problem bei dieser ganzen Idee, wie das entstanden sein konnte, ist einfach die, dass zu viele Dinge gleichzeitig passen müssen. Also zum Beispiel, um eine Zelle herzustellen, braucht man nicht nur zwei Moleküle, sondern ein paar Tausend oder Hunderttausend oder Millionen, ich weiß nicht genau. Also jedenfalls sehr viele. Das Problem ist einfach, entweder sind sämtliche genau zusammenpassenden Glieder eines kompletten Zyklus spontan auf einen Schlag da und umeinander versammelt, ein denkbar unwahrscheinliches Ereignis, dann kann das Leben losgehen. Oder es bleibt auch die reichhaltigste Mischung beliebig komplizierter Moleküle, was sie ist, eine Ansammlung von Stoffen, die mit Leben überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, schon das zweite Molekül gibt wieder eine Hürde, die eigentlich schon nicht mehr übersteigbar ist. Aber wir wollen noch ein Stück weitergehen. Nehmen wir mal an, es gäbe tatsächlich aus irgendeinem Grund ein ganz einfaches Lebewesen, ein Bakterium oder irgend sowas. Wie komme ich jetzt von einer Stufe zur nächsten Stufe? Professor Kuhn, der vor einiger Zeit gestorben ist, auch ein Molekularbiologe, er sagte, es hat in den vergangenen 4 Milliarden Jahren, in denen es allerhöchstens Leben gibt, kaum mehr als 10 hoch 35 Mutationen gegeben. 10 hoch 35 ist eine ganze Menge, das ist eine 1 mit 35 Nullen. Ne? Aber in diesem Verhältnis sind es wenige. Sämtliche von diesen 10 hoch 35 Mutationen genügen ganz sicher nicht einmal, um auch nur ein einziges brauchbares Gen entstehen zu lassen. Geschweige denn ein bestimmtes, welches gerade benötigt wird. Geschweige denn die etwa 1 Million Gene für einen Menschen. Das heißt, alle Mutationen zusammen. Nehmen wir mal an, es gibt schon ein Genom, wo man nur einzelne Gene austauschen müsste. Selbst dann würden alle Mutationen der Erdgeschichte nicht ausreichen, um ein vernünftiges Gen da dazu zu bringen. Und ein Gen bewirkt nichts. Man braucht also einige hundert Gene, bis man überhaupt etwas merkt, ein neuer Stoffwechselvorgang oder sowas in Gang kommt. Aber es kommt eigentlich noch schlimmer, nämlich Bruno Vollmer sagt, wenn ich von einer Tierart auf eine andere gehe, dann ist das nicht einfach ein Austausch von irgendwelchen Molekülen, sondern das ist ein Wachstum. Es müssen also welche dazukommen. Ein Bakterium hat etwa die Länge von 1 Millimeter, die DNS, und beim Menschen ist sie etwa 1 Meter, also ein Wachstumsfaktor etwa 1000. Um den Faktor 1000 wird die Information größer. Das heißt, neue Tierklassen konnten nicht durch Mutation, also nicht durch Veränderung einer vorhandenen Gensequenz entstehen, sondern nur durch Polykondensation, das heißt durch Anwachsen zahlreicher neuer Gene an die DNS-Kette. Aber eine Selektion ist bei Polykondensation neuer, noch nicht in Betrieb befindlicher Gene nicht möglich. Das heißt, dieses Prinzip von Mutation und Selektion, was ja die Evolution ausmacht, funktioniert nicht bei Wachstum von DNS-Strängen. Er erklärt auch, warum das so ist. Weil die Addition eines oder auch vieler neuer Gene so lange ohne Konsequenz für das Lebewesen bleibt, bis sich die neuen Gene in einen neuen Eigenschaften manifestieren. Es gibt also bei der Polykondensation im Gegensatz zur Mutation keine Testmöglichkeit dafür, ob ein neu addiertes Gen ein passendes, ein kooperatives Gen war oder nicht. Wenn man sich mal vorstellt, was auch nur ein einziges Gen an chemischen Reaktionen erfordert, die Kopplung eines einzigen Gens aus etwa 50 Enzymen erfordert ungefähr 75.000 chemische Reaktionsschritte. Die Wahrscheinlichkeit für den Übergang von einer Entwicklungsstufe zur nächsten, zum Beispiel von Reptilien zu Säugetieren, bei einem mittleren Längenzuwachs von etwa 10.000 Genen beträgt 10 hoch minus 40.000. Und das Weltall hat etwa 10 hoch 80 Atome. Verzichtet man auf Zahlenangaben, dann lautet die Antwort auf die Frage, konnten Lebewesen von selbst entstehen, schlicht und einfach nein. Das ist eigentlich nur das, was ein Experte auf dem Gebiet der Makromoleküle zu diesem Thema sagen kann. Nehmen wir mal an, es würde trotzdem gelingen, dass sich eine Anzahl oder Hunderte oder Tausende von Genen finden, die dann auch passen und dass zum Beispiel jetzt eine Feder entsteht. Dann sagt Erwin Chagaff, was nützt es, wenn ein Hering mit einem nackten Flügel am Rücken und 3 Federn am Bauch herumschwimmt? Was nützt das Ganze, wenn die Federn zwar in ausreichender Menge, aber an der richtigen Stelle am Flügel gewandert sind, aber wenn es eben nur ein Flügel ist und der womöglich dann noch an der Schwanzflosse sitzt oder viel zu groß oder viel zu klein ist? Im Klartext, wenn die Vorstufen nicht bereits einen Sinn für das entsprechende Lebewesen haben, werden sie als vermeintlich unnötiger Ballast wieder ausgemerzt. Genau das macht aber eine zufällige Entwicklung aus Wahrscheinlichkeitsgründen absolut unmöglich. Es sind zu viele Faktoren, die auf einen Schlag alle präzise zutreffen müssen. Jetzt argumentiert man oft, dass man sagt, naja, ich teile das Ganze in kleine Schrittchen auf und jeder einzelne Schritt hat gewisse Wahrscheinlichkeit. Das ist aber dann so, wenn ich sage, wenn ich jetzt mit verbundenen Augen in mein Auto steige, dann schaffe ich vielleicht noch die nächste Ecke und mit einiger kleiner Wahrscheinlichkeit vielleicht noch die übernächste Ecke. Aber von hier nach Madrid mit verbundenen Augen ist absolut ausgeschlossen, obwohl jeder einzelne Schritt für sich gesagt ja eine akzeptable Wahrscheinlichkeit hätte. Aber alle zusammengenommen sind eben absolut unmöglich. Das heißt, das erste Axiom der Theorie über die Makroevolution, also Evolution in neuen Arten manifestiert ist, nennt man das Kind nur beim Namen, nichts anderes als folgendes Eingeständnis. Es gibt Veränderungen der Gene, die zu neuen makrobiologischen Formen führen, die wissenschaftlich nicht erklärbar sind. Das ist im Grunde das, was man heute darüber sagen kann. Komplexe Systeme. Jetzt haben wir uns nur beschäftigt mit einem Flügel oder solchen Geschichten. Jetzt schauen wir uns mal ein solches System an, wie es in der Biologie auch tatsächlich vorkommt. zum Beispiel Auge. Das Auge besteht ja nicht, wenn man so will, nur aus dem optischen Teil, da gehören ja Sensoren dazu, da gehört eine Bildverarbeitung dazu. Das heißt, um so sehen zu können, wie wir sehen, brauche ich zunächst mal die Optik. Das heißt, wir brauchen also eine Optik, die einen Autofokus hat und sich etwa zwischen 40 und 70 Millimeter Brennweite selbstständig verstellen kann. Sie braucht eine Blendenöffnung, die nach Helligkeit geregelt wird. Und sie braucht auch zwei Augen, damit wir dreidimensional, also Stereo, sehen können. Dann brauchen wir eine Sensorik. Das sind ungefähr 110 Millionen sogenannter Stäbchen in einem Auge. Und diese Stäbchen sind so empfindlich, dass sie ein einziges Photon registrieren können. Also die kleinsten Lichtquant, den es gibt. Extrem empfindlich. In der Nacht sind alle Katzen grau, können wir nur schwarz-weiß sehen. Und am Tag, wenn das Licht hell genug ist, dann haben wir noch 6 Millionen Zapfen für die drei Farben RGB. Das heißt, das Auge registriert die Farben ähnlich wie ein Fernsehgerät sie herstellt. Nämlich, es gibt Sensoren für Rotempfindlichkeit, für Blau und für gelbempfindlicher. So, und das heißt, das Farbbild wird jetzt praktisch rechnerisch zusammengesetzt. Er kriegt also nur das Auge, gibt nur die Information, so viel Gelb, so viel Blau, so viel Rot. Aber die Farbe selber entsteht eigentlich durch einen Datenverarbeitungsprozess. Außer den etwa 300 reinen Farbtönen mit der Sättigung und Helligkeit kann man dann mehrere Millionen Farbwertigkeiten unterscheiden. Im Grunde durch drei Sensoren. Wenn Sie sich mal dieses Bild anschauen, Chagall oder ein etwas nach Chagall nachgemaltes, Chagall hat alleine 36 Blautöne benutzt. Und wenn ich eine Krawatte raussuche und sage, die passt jetzt genau, sagt meine Frau, nein, die ist daneben, da passen die beiden Blaus nicht. Ja, und es gibt also auch mehr oder weniger große Empfindlichkeiten auf dem Gebiet. Aber es gibt unglaublich viele Farbtöne, also es ist zu viel für mich eigentlich. Ja. Ich käme auch mit weniger aus. Und jetzt muss das Ganze natürlich noch irgendwo verarbeitet werden. Es gibt eine Messwertverarbeitung. Da diese Stäbchen so ungeheuer empfindlich sind, also auf ein einzelnes Photon reagieren, haben sie einen sehr hohen Rauschpegel. Es gibt nämlich viele zufällige Photonen, die darum irren in der Landschaft. Und deswegen ist im Auge schon eine Vorverarbeitung, wo mehrere hundert solcher Sensoren miteinander verschaltet sind und ein Impuls geht nur ans Gehirn weiter, wenn alle dieses Photon empfangen. Man hat hier schon so eine Art Korrelationsmesstechnik im Auge, eine Vorverarbeitung. Dann geht es weiter. Dieses chemische Signal zunächst wird in ein elektrisches Signal umgesetzt. Das geht in einen 2 Millimeter dicken Nerv mit etwa 1 Million Fasern ins Gehirn, und zwar in beide Gehirnhälften. Und jetzt geht die eigentliche Messwertverarbeitung los, nämlich die Bildverarbeitung. Das Bild muss gedreht werden. Wir sehen nämlich seitenverkehrt und oben ist unten. Das muss also erst wieder auf den Kopf gestellt werden oder auf die Füße. Dann muss der Kontrast, die ganze Farbzusammensetzung gemacht werden aus den drei Grundfarben und dann muss der räumliche Eindruck hergestellt werden. Das kriegt man mittlerweile technisch auch noch hin. Aber das Schwierigste ist, wie kann ich aus dieser Vielzahl von optischen Informationen das Wichtige rausfiltern? Das ist ein ganz großes Problem. Wenn Sie jemals mit Bildverarbeitung zu tun haben, dann werden Sie merken, wie schwierig es ist, aus einem Bild das rauszufiltern, was wichtig ist. Das, was wir völlig automatisch machen. Mein Schwiegervater war spezialisiert auf vierblättrige Kleeblätter. Der ging einmal über die Wiese und dann hat er alle vierblättrige Kleeblätter gefunden. Versuchen Sie das mal mit einem optischen Bildverarbeitungssystem zu machen. Oder wenn Sie Auto fahren, dann achten Sie eben nur auf ganz bestimmte Dinge. Verkehrszeichen, der vor Ihnen fährt, Fußgänger und so weiter. Und alles andere wird ausgeblendet. Das ist ein unglaublich komplizierter Messwertverarbeitungssystem, was hinter diesem Auge letzten Endes steht. Nebenbei, es funktioniert wartungsfrei etwa 80 Jahre. Ist nicht anfällig gegen Staub, Erschütterung, Kälte, Hitze, kann kleine Beschädigungen selbst reparieren und liefert noch bei Totalausfall eines Teilsystems, zum Beispiel ein ganzes Auge oder die Hornhaut, immer noch brauchbare Ergebnisse. Und jetzt muss man sich einfach überlegen, solch ein System der Sensorik, Messdaten, Vorverarbeitung, Übertragung und Interpretation muss ein klares Konzept gehabt haben. Es funktioniert nicht, wenn man nur irgendwelche zufällig vorhandenen Techniken und Algorithmen zusammensetzt. Da muss ein Plan dahinter stehen, anders funktioniert sowas nicht. Für einen Ingenieur ist es im Grunde völlig undenkbar, dass man sagt, jetzt nehme ich mal alle Techniken, die es auf der Erde gibt, hänge da mal einen Zufallsgenerator ran und der sollte jetzt mal so nach dem Zufallsprinzip alle zusammensetzen und mal gucken, ob da jetzt was Vernünftiges bei rauskommt. Oder konstruieren nach dem Prinzip, hat man sofort wieder aufgegeben, funktioniert nicht. Auch komplexe Programme über Zufall zu verbessern, funktioniert auch nicht. Wird zwar an irgendwelchen Stellen möglicherweise besser, aber insgesamt werden die Programme immer schlechter. Das heißt, dieses Evolutionsverfahren funktioniert auf der technischen Ebene überhaupt nicht. Es funktioniert in bestimmten Bereichen, wo ich eine ganz klare Vorgabe habe und sofort messen kann, ob es besser oder schlechter wird. Es gibt noch jede Menge von diesen Beispielen, wie eigentlich eine sehr komplexe Sache alleine schon in einem einzigen Menschen abläuft. Ich weiß nicht, ob Sie schwerhörig sind, aber ich habe einige Mitarbeiter, die schwerhörig sind. Und ich habe mir sagen lassen, dass es bis heute noch kein vernünftiges Gerät gibt, wo man wirklich so hören kann, technisch wie mit dem Ohr. Also alle diese Hörgeräte, ob das Mikroprozessor gesteuert oder sonst was sind, letzten Endes sind sie eigentlich alle ungenügend. Oder eine Sache, die ganz schwierig ist, Geruch. Es gibt keinen technischen Sensor, um Gerüche zu unterscheiden. Dabei kann zum Beispiel ein Schmetterling ein einziges Molekül wahrnehmen, wenn es von einem Männchen ist oder Weibchen, je nachdem, wo es ist. Eine unglaubliche Empfindlichkeit auf ein Molekül ansprechbar. Oder schaut man sich das Immunsystem an. Das ist gleichzeitig ein materieller Prozess und eine Art von kollektiver Intelligenz. Wie das Gehirn Muster zu erkennen vermag, so erkennt das Immunsystem die Struktur körperfremder Proteine und anderer Schadstoffe. Sowas entsteht nicht aus Zufall. Wenn Sie nur überlegen, wie extrem unwahrscheinlich schon ein einziges Gen war. Jetzt überlegen Sie sich, was Sie für ein solches System brauchen. Um das aus Zufall entstehen zu lassen, da brauchen Sie nicht nur 14 Milliarden, sondern vielleicht ein paar Millionen Milliarden Jahre, falls das überhaupt geht. Nehmen wir einfach mal ein Beispiel, wo jetzt nicht nur ein Lebewesen, sondern zwei beteiligt sind, die aber ohne einander nicht können. Die südamerikanische Eimerorchidee lockt Hummeln an, die, da ihre Kronenblätter zufällig spiegelglatt sind, häufig abrutschen und in den Eimer fallen. Hilflos schwimmen die Insekten auf der Flüssigkeit im Eimer, die durch zwei Düsen in den Eimer tropft. Der Flüssigkeitspegel steigt, bis die Insekten an die Überlauföffnung gelangen. Die ist zufällig gerade so weit, dass sich eine Hummel eben noch durchzwängen kann und dabei dort der zufällig sitzenden Narbe entlang streift. Danach drückt sie sich zwischen den zufällig gerade dort sitzenden Staubbeuteln hindurch, wobei der zufällig klebrige Pollen an ihren zufällig behaarten Körper haften bleibt. Und wenn die so mit Blütenstaub befrachtete Hummel auf die nächste Blüte hereinfällt, muss sie ihn beim Verlassen des Eimers durch den Überlauf an der Narbe abstreifen und damit die Fremdbestäubung erzwingen. Also ein Bestäubungssystem, was nur funktioniert mit Hummeln und nur, wenn diese Blüte genau die Eigenschaften hat, die wir hier beschrieben haben. Wolfgang Kuhn sagt, eine derart hochkomplexe Kombination funktioniert erst, wenn sie bis ins letzte Detail vollendet ist. Halbfertige Entwicklungsstufen müssten gerade der Selektion zum Opfer fallen, weil ja keine Bestäubung möglich ist. Dass alle erforderlichen und minutiös aufeinander abgestimmten Einzelvoraussetzungen in der einzig richtigen Aneinanderfolge entstanden sein sollen, ist nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsmathematik völlig ausgeschlossen. Wir finden bei der ganzen Evolutionslehre immer das gleiche Problem. Kleine Veränderungen sind wahrscheinlich, bringen aber überhaupt nichts. Große Veränderungen, die etwas bringen würden, die etwas verändern würden, die ein Merkmal erzeugen, sind extrem unwahrscheinlich. Und das setzt sich im Grunde auf allen Ebenen sofort. Charles Darwin war eigentlich ein Wissenschaftler. Er war kein Darwinist. Darwin hat 1859 in seinem Hauptwerk offen bekannt, wenn sich auch nur ein einziges Beispiel dafür finden ließe, dass irgendein komplexes Organ, ein hochdifferenzierter Organismus, nicht durch die allmähliche Summierung vieler kleiner erblicher Veränderungen über lange Zeiträume entstanden sein können, dann wäre meine gesamte Theorie ein für allemal widerlegt. Darwin war ein sauberer Wissenschaftler, hat eine Theorie aufgestellt und eine Theorie ist dadurch ausgezeichnet, dass sie falsifizierbar ist, dass sie widerlegt werden kann. Sonst ist es keine wissenschaftliche Theorie. Und er hat selber das Kriterium dafür angegeben, wann sie widerlegt ist. Wolfgang Kuhn schreibt, armer alter Darwin, wie hätte er auch nur ahnen können, dass dieses wieder ehrliche, aber verhängnisvolle Bekenntnis in seinem Hauptwerk ablegte, dass die stürmische Entwicklung der biologischen Wissenschaft unzählige solcher komplexen Organe entdecken und analysieren würde. Also aus rein wissenschaftlicher Sicht mit den Kriterien von Charles Darwin ist seine Theorie widerlegt. Aber gehen wir trotzdem ein Stück weiter. Bis jetzt war das Ganze nur materiell. Wir haben uns eigentlich nur in Materie und irgendwelchen physikalischen Gesetzen bewegt. Jetzt sagt Karl Popper, ein Physiker und Philosoph, der lange Zeit jetzt in England gelebt hat und vor einigen Jahren gestorben ist, nehmen wir an, wir hätten in einem Reagenzglas Leben erzeugt. Ich weiß, dass das sehr unwahrscheinlich ist und sehr schwierig und Jacques Monod, der das Buch Zufall und Notwendigkeit geschrieben hat, Monod hat diese Unwahrscheinlichkeit beiläufig berechnet, aber nehmen wir einmal an, wir könnten es doch machen, wir hätten also Leben erzeugt im Reagenzglas. Dann ist es unglaublich unwahrscheinlich, dass dieses von uns erzeugte Leben weiterleben wird. Um das Leben zu erhalten, werden wir also die Umgebung an das Leben anpassen müssen. Wir müssen das Leben füttern, wir brauchen ein Kanalisationssystem, um die Abwässer des Lebens fortzuschaffen. Dann müssen wir die Geburtenregelung organisieren, sonst erstickt das von uns gemachte Leben in seiner eigenen Nachkommenschaft. Das heißt, wenn uns das gelingen würde und wir würden das Reagenzglas sich selber überlassen, wäre das Leben innerhalb kurzer Zeit wieder tot. Die Umgebung müsste jetzt an das Leben angepasst werden. Wir wissen, dass es nie der Fall war. Das Leben muss sich an die Umgebung anpassen. Und er sagt, ich will darauf aufmerksam machen, dass die bloße Entstehung des Lebens noch überhaupt kein Problem löst. Leben muss von Anfang an so viel über die Umwelt wissen, dass es unter sich wandelnden Umweltbedingungen fortbestehen kann. Von Anfang an muss das Leben ausgestattet gewesen sein mit einem allgemeinen Wissen, dem Wissen, das wir gewöhnlich Wissen von Naturgesetzen nennen. Selbstverständlich nicht Wissen im Sinne von bewusstem Wissen. Das heißt, wenn ein Vogel entsteht, dann muss da jemand was von Aerodynamik verstehen. Und da muss er etwas von Steuerungssystemen verstehen, da muss er etwas von Bildverarbeitung verstehen. In diesem Lebewesen müssen die Naturgesetze in irgendeiner Form drin sein, sonst würden die in ihrem Milieu sich nicht zurechtfinden. Und wenn man sich anschaut, dass bereits in einem Zellkern einer Amöbe, also dem einfachsten oder primitivsten einzelligen Tier, mehr Informationen gespeichert ist als in 1000 Bänden des Lexikonwerkes Encyclopaedia Britannica, um eine einzige Zelle am Leben zu erhalten. Wir wissen heute, dass Information weder ein Produkt der Materie noch der Energie ist. Information ist eine andere Kategorie, lässt sich nicht aus Materie und Energie ableiten. Adam, wer bist du? Was ist dann der Mensch? Eine kybernetische Maschine? Ein höheres Tier? Das komplexeste Organ im ganzen Universum ist das Gehirn. Da sind viele dran, das zu erforschen. Und man hat ja gesagt, das Gehirn funktioniert so ähnlich wie ein Computer. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, wenn das nur komplex genug ist, so ein Computer, dann ist es ja irgendwo auch so eine Art Mensch. Also Anne Först, eine Theologin und Computerwissenschaftlerin, sie hat mal geschrieben vor einiger Zeit, ein Roboter, der so komplex ist wie wir Menschen, wird kein Mensch sein, aber eine Person. Und wir sollten sie in die Gemeinschaft der Gläubigen aufnehmen. Also ist Menschsein nur eine Frage, wie komplex ist das Programm, was hier drin abläuft? John Searle sagt dazu, der gigantische Irrtum, der diesen Thesen unterliegt, entspringt der Idee, man könne Leben und Bewusstsein schaffen, indem man Nullen und Einsen manipuliert. Also die junge Dame hat leider nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Aber man sucht natürlich nach Bewusstsein. Hier gibt es zum Beispiel eine Untersuchung, wie reagiert der Mensch, wenn er religiös nachdenkt. Und da sieht man tatsächlich, da gibt es kleine Unterschiede. Kann man das Bewusstsein irgendwie finden, wenn es schon auf dem Bildschirm zumindest sichtbar gemacht werden kann? Und da gibt es einen Wolf Singer hier aus ganzer Nähe in Frankfurt, eine Max-Planck-Gesellschaft für Hirnforschung. Er sagt, wir müssen mit der Erkenntnis umgehen, dass in unserem Gehirn eben kein Zentrum auszumachen ist, wo das Bewusstsein seinen Sitz hat. Wir finden es nicht. Da verändert sich zwar was, wir können da was messen, aber das ist nicht das Bewusstsein. Und ich habe da ein kleines Beispiel gemacht. Nehmen wir mal an, wir hätten keinerlei Ahnung, wie ein Fernseher funktioniert. Der ist uns jetzt über den Weg gelaufen und da läuft jetzt ein Krimi. Und was denken wir? Der Krimi ist im Fernseher, oder? Ist doch klar, wo soll er sonst sein? Also besorgen wir uns ein Oszilloskop und schauen uns mal an, was da so abläuft. Und siehe da, wenn der Kommissar irgendwas sagt, dann kann ich das tatsächlich da irgendwo wiedererkennen. Also der Krimi ist im Fernseher. Genauso macht man das beim Gehirn. Man hängt da ein Oszilloskop dran und siehe da, wenn der Mensch was denkt oder spricht, dann kann ich das tatsächlich da nachvollziehen. Und es kann auch sein, wenn da irgendwo ein Defekt ist an dem Fernseher, also ein Widerstand kaputt, dann kann ich das tatsächlich sehen, dass da was passiert. Also wenn die Hardware nicht mehr richtig läuft, dann kann ich das auch an dem Informationsgehalt wiedererkennen. Jetzt nehmen wir mal an, der Fernseher besteht aus Bauteilen, das könnte man sagen, biologischen, das ist die Proteine. Dann gibt es einen Schaltplan, das ist der genetische Code, wie wird das ganze Ding aufgebaut. Und dann gibt es das ganze System. Aber dann gibt es eben noch was, nämlich einen Sender. Und der sitzt nicht im Fernseher. Könnte es sein, dass das Bewusstsein gar nicht im Gehirn sitzt, sondern ganz woanders? Dass also das Interface gar nicht der Speicher der Information ist, sondern nur ein Interface zu einem anderen Speicher, der ganz woanders sitzt? Ein Wissenschaftler, der sich mit dem Bereich beschäftigt hat, hat geschrieben, unter gewissen Umständen zeigt sich ein Bild, das die Vermutung nahelegt, die Menschen könnten auch als prinzipiell grenzenlose Bewusstseinsfelder fungieren, für die die Begrenzungen von Zeit, Raum und linearer Kausalität aufgehoben sind. Es gibt ja außerkörperliche Erscheinungen, ich habe das noch nie gehabt, ich war noch nie außer mir, aber es soll es geben, dass die sich selber von oben sehen oder von der Seite oder irgendwo ganz anders. Paulus schreibt zum Beispiel, er war im 7. Himmel oder im 6. Also er war außer sich irgendwo. Also kann das Bewusstsein sich ablösen vom Körper? Die Beschreibung vom Gehirn ist eine ziemlich schwierige Sache. Und die neuesten Thesen, so schreibt David Peat in seinem Buch Der Stein der Weisen, besagt, dass das Gehirn physikalisch gesehen ein kohärentes Quantensystem wäre. Bewusstsein ist nach dieser Auffassung das ein Stück und lässt sich nicht auf irgendein klassisches mechanistisches Modell zurückführen. Das heißt, ich kann das Gehirn nicht durch elektrochemische oder sonstige Reaktionen oder Vorgänge beschreiben. Und wenn man das mal bisher zusammenfasst, dann kann man zunächst mal sagen, die Entstehung des Lebens ist eine Folge von historischen Ereignissen, die einmalig und unwiederholbar sind, wie alles historische Geschehen. Daher ist, wie ich das gestern auch schon gesagt habe, die Evolutionslehre eigentlich kein Thema der Wissenschaft. Wissenschaft ist wesensmäßig auf die Reproduzierbarkeit ihrer Experimente angewiesen. Das war ein einmaliger Vorgang, der nicht beobachtet wurde. Das heißt, wir werden nie auf dieser Erde erfahren, wie es wirklich war. Wir können nur Hypothesen oder Theorien darüber aufstellen. Aber wie es war, werden wir hier nicht erfahren. Genauere Untersuchungen zeigen, dass zunächst mal überhaupt damit ein Leben entstehen kann, dass die Vorbedingungen für Leben bestimmte Eigenschaften des Kosmos nicht nur größenordnungsmäßig passen müssen, sondern dass darüber hinaus eine ganze Anzahl hochpräziser Feinabstimmungen von Gesetzen und Naturkonstanten vorliegt, ohne die kein Leben möglich wäre. Das heißt, dass überhaupt auf dieser Erde Leben entsteht, ist schon ein Wunder für sich. Man hat es mal nachgerechnet, selbst konservativste mathematische Abschätzungen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für ein zufälliges Entstehen eines Universums, das biologisches Leben hervorzubringen, in der Lage ist, höchstens 1 zu 10 hoch 229, ich habe das mal unten drauf geschrieben. Ja, das sind also eine 1 mit 229 Nullen. Ist unvorstellbar im Grunde. Selbst Vertreter der Evolutionslehre wie Jacques Monod, er schreibt in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit, aufgrund der gegenwärtigen Struktur der belebten Natur ist es wahrscheinlich, dass sich das Ereignis nur ein einziges Mal abgespielt haben wird. Das würde bedeuten, dass die a priori, also die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis fast null war. Auch das sehen die Evolutionsleute, soweit sie Wissenschaftler sind, durchaus, dass die Wahrscheinlichkeit im Grunde null ist, dass es so gewesen ist. Und er schreibt dann etwas später, das Wunder wurde zwar erklärt, aber es bleibt noch immer ein Wunder. Mauriac schreibt, was dieser Professor sagt, ist noch viel unglaublicher, als was wir armen Christen glauben. Und wenn man sich das mal überlegt, ist es wirklich viel glaubhafter, dass man sagt, da steht eine Intelligenz dahinter, da steht ein Plan dahinter, als zu sagen, das ist mit all diesen Unwahrscheinlichkeiten jetzt letzten Endes doch nur aus Zufall entstanden. Bruno Vollmert nochmal, weil die molekularen Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist der heute herrschende Neodarwinismus als naturwissenschaftliche Methode unhaltbar. Die Entstehung des Lebens und der Arten ist ein im Rahmen der exakten Naturwissenschaften unlösbares Problem. Wobei er sagt, Darwins Modell ist keineswegs abwegig. Es ist ja auch sehr plausibel, es hat ja wirklich fasziniert. Sondern eben nur im Rahmen der irdischen Gegebenheiten nicht realisierbar. Kurt Hübner schreibt in einem anderen Buch, ich möchte nicht bezweifeln, dass die Evolutionstheorie eine hohe Plausibilität besitzt, aber von einem eindeutigen Beweis kann nicht die Rede sein. Deshalb handelt es sich bei der biologischen Evolutionstheorie auch gar nicht um eine Theorie, die im Experiment überprüfbar sein muss, sondern es handelt sich bei ihr in Wahrheit nur um eine Plausibilitätshypothese, also nicht mal eine Theorie. Max Türkauf schreibt, die Schöpfung ist ein unfassbares Geheimnis. Es soll der Wissenschaft nicht genommen sein, darüber zu spekulieren, doch es ist unwissenschaftlich und zudem unredlich, Spekulationen als wissenschaftlich bewiesene Fakten hinzustellen. Und das ist genau das, was man heute tut. Es ist interessant, was Albert Einstein dazu meinte. Er hat geschrieben, schon als junger Student betrachtete ich Darwins, Haeckels und Huxleys Entwicklungslehre als hoffnungslos veraltet. Das war so vor 100 Jahren etwa. Wenn man das mal so zusammenfasst, schreibt einer, der sich mit diesem Thema sehr beschäftigt, die Situation hat sich grundlegend gewandelt. So scheint mir jener amerikanische Forscher die gegenwärtige Lage am besten zusammengefasst zu haben, der gesagt hat, ich bin genauso verwirrt wie zuvor, nur auf einem viel höheren Niveau. Was wäre denn die Alternative dazu? Das ist das große Problem. Es gibt keine wissenschaftliche Alternative. Und deswegen halten eben viele Leute daran fest, weil sie sagen, es gibt keine andere. Das ist die einzige, die wir haben. Die taugt zwar nichts, aber wir haben nichts Besseres. Der 14 Milliarden Jahre dauernde Prozess vom Urknall bis zum Entstehen des Bewusstseins ist von so zahllosen Wundern gesäumt, die von der Wissenschaft allesamt als Zufälle klassifiziert werden, dass eine wachsende Anzahl von Astronomen vom starken anthropischen Prinzip spricht. Es besagt, dass vom Urknall an die Evolution des Universums darauf abzielte, irgendwann organisches Leben und reflektives Bewusstsein hervorzubringen. Als sei dieses ganze Universum nur geschaffen, damit am Ende Menschen entstehen. Was für ein Aufwand. Was hat sich derjenige, der das gemacht hat, für eine Arbeit gemacht? Nur, damit wir hier sitzen können. Und auch Darwin selber sagt, die Unmöglichkeit, sich vorzustellen, dass dieses großartige und wunderbare Universum samt uns bewussten Wesen sei durch Zufall entstanden, scheint mir das Hauptargument für die Existenz Gottes zu sein. Bruno Vollmer schreibt, je strenger sich meine Argumentation im exakten naturwissenschaftlichen Rahmen hält, desto weniger Scheu habe ich, als Alternative zum Darwinismus die Erschaffung der Welt durch einen allmächtigen Schöpfer Gott in Betracht zu ziehen, ohne die Probleme zu übersehen, die das mit sich bringt. Was war sein Problem? Sein Buch wurde nicht mehr aufgelegt. Er hatte sich sozusagen unter seinen Kollegen unbeliebt gemacht. Ein anderer bekannter Nobelpreisträger, John Eccles, schreibt in seinem Buch Gehirn und Geist, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass wir Geschöpfe sind, die irgendeine übernatürliche Bedeutung haben. Und er schreibt mal in einem anderen Artikel, ich halte an der These, dass das Gehirn durch Evolution entstanden ist, fest, weil sonst niemand mehr meine Bücher liest. Das heißt, jemand, der sagt, es gibt keine Evolution, ist heute wissenschaftlich out. Es gibt natürlich auch andere. Carl von Linné, vielleicht kennen Sie ihn, er hat das ganze System der Arten und Gattung und so weiter entdeckt bzw. begründet und er sagt, ich habe den unendlichen, allgütigen, weisen und allmächtigen Gott vorüberziehen sehen und ich bin vor Ehrfurcht in die Knie gesunken. So kann man die Natur auch sehen. Und selbst die skeptischen Psychologen schreiben in Psychologie heute vor einiger Zeit, warum ist das Universum seiner selbst bewusst geworden? Warum können wir überhaupt über letzte Fragen nachdenken? Ist diese überflüssige, ins Jenseits gerichtete Intelligenz nur ein zufälliges Nebenprodukt der Evolution? Es sind sehr, sehr viele Fragen offen bei der Evolution. Warum vertritt man solche Thesen, obwohl sie wissenschaftlich eigentlich nicht haltbar sind? Ist das wirklich Wissenschaft oder ist es letzten Endes Glaube? Die Deutung, das hatte ich gestern schon mal gesagt, von irgendwelchen Fakten geschieht immer auf der Basis einer weltanschaulichen Vorentscheidung. Wenn ich also grundsätzlich der Meinung bin, es gibt keinen Gott, dann werde ich alles, was ich sehe, nur daraufhin untersuchen, wie kann es ohne Gott passiert sein. Und wenn ich sage, es gibt einen Gott, dann sehe ich diese gleichen Fakten mit einer ganz anderen Brille und interpretiere sie auch ganz anders. Letzten Endes, wie ich meine naturwissenschaftlichen Fakten deute, ist immer grundsätzlich am Ende eine Glaubensfrage. Speziell in diesen Dingen. Jacques Monod schreibt, das ist die Grundlage der Leute, die die Evolution als die einzig mögliche Vorgehensweise sehen. Der reine Zufall, nichts als der Zufall, die absolute blinde Freiheit als Grundlage des wunderbaren Gebäudes Evolution, diese zentrale Erkenntnis der modernen Biologie ist heute die einzig vorstellbare. Ist das Argument, dass es vorstellbar ist, das ein wissenschaftliches Argument? Ein anderer sagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, wir müssen gucken, wie oft der Glauben vorkommt, dass eine lebende Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das heißt, hier wird eine Glaubensentscheidung zur Basis einer wissenschaftlichen Theorie gemacht. Und zwar wird der Glaube auch direkt angesprochen. Arthur Keith sagt, Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Stimmt. Wir glauben daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist und das ist undenkbar. Hier geht es überhaupt nicht um Wissenschaft. Hier geht es um einen Glaubenskampf. Entweder ich glaube an die Evolution oder ich glaube nicht an sie. Das hat mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun. Ich habe mal vor vielen Jahren versucht, mit einem Evolutionisten ein wissenschaftliches, sachliches Gespräch zu führen. Das ist nicht möglich, weil es letzten Endes ein Glaubensakt ist. Wenn man das mal so im Licht vom Römerbrief sieht, Gottes unsichtbares Wesen wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, wenn man sie wahrnehmen will. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Aber trotzdem bleibt noch übrig, warum glauben so viele Menschen an die Evolution, obwohl sie eigentlich total unwahrscheinlich ist? Und da gibt es eigentlich zwei Begründungen. Die eine Begründung ist, dass sich viele automatisch einer Meinung unterwerfen, die ihnen als Mehrheitsmeinung suggeriert wird. Was alle glauben, kann nicht falsch sein. Da denkt man nicht mehr drüber nach, das hinterfragt man nicht mehr. Das heißt, wenn alle und in jedem Schulbuch und alle Lehrer sagen, die Evolutionstheorie ist es, dann glaubt man das eben. Die zweite Sache ist, die Menschen eignen sich nicht gut, Außenseiter zu sein. Es gibt ein schönes Experiment von Salomon Esch. Der hat drei solche Dinge gezeigt. Entweder waren die drei gleich lang oder sie waren nicht gleich lang. Aber die waren so unterschiedlich, dass es ein Blinder sehen konnte, dass die unterschiedlich waren. Natürlich konnte jeder sehen, die sind gleich lang oder nicht gleich lang. Aber der Test war ein anderer. Die Testperson saß in einem Kreis von 10 Leuten, die alle instruiert waren, entgegen der Wahrheit zu sagen, die sind alle gleich lang. Der Testmann war der Einzige, der nicht instruiert war. Und die interessante Ergebnis von diesen Untersuchungen war, dass sich 40% der Testpersonen für die falsche Mehrheitsmeinung entschieden haben. Obwohl es absolut klar war, dass diese drei Dinger nicht gleich lang sind. Und die, die sich für das entschieden haben, was sie gesehen haben, haben das getan unter Schweißausbrüchen. Das heißt, man kann sehen, wie schwer es einem Menschen fällt, gegen die Mehrheitsmeinung anzugehen. Er passt sich lieber an. Er will nicht der Außenseiter sein. Und das ist eigentlich der Grund, warum trotz der wissenschaftlichen Fakten, die es gibt, die meisten Leute eben an die Evolution glauben heute. Aber wir haben immer noch nicht geklärt, was ist Leben? Ich will Ihnen eine Frage stellen. Was ist der Unterschied zwischen einer lebenden und einer toten Katze? Also nehmen wir mal an, die tote Katze, na gut, da war was defekt. Tauschen wir aus, die tote Katze ist wieder völlig okay. Alles wieder in Ordnung. Aber sie ist eine tote Katze. In der toten Katze ist alle Materie und alle genetische Information vorhanden, aber offensichtlich gehört eine lebende Katze einer völlig anderen Ordnung an als eine tote Katze. Es gibt also noch irgendwo einen Unterschied. Es kann nicht nur genetischer Code und Materie sein. Ich habe vor einiger Zeit einen Artikel gefunden von Stefan Bleken in der Akademie der Wissenschaften der DDR. Also eine Institution, die völlig unverdächtig ist, mit irgendwas mit Gott oder mit Religion am Hut zu haben. Und er hat sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Was ist das eigentlich, was das Leben ausmacht? Was unterscheidet die tote Katze von dem Lebenden? Da muss doch ein Unterschied sein. Er schrieb, dass die lebende Zelle von der Summe ihrer Teile unterscheidet, muss die Qualität einer systemischen Information zugesprochen werden. Die systemische Information kann daher als das Symbol für das Leben angesehen werden. Es gibt also über die genetische Information noch eine zweite, die sich aber nicht festmacht im genetischen Code oder auf irgendeiner materiellen Basis. Ich kann sie nicht auslesen. Er schreibt weiter, diese Gesetzmäßigkeiten gelten nur für jeweils einen Organismus, einschließlich seiner genetisch identischen Vor- und Nachfahren. In diesem Sinne stellt jeder Organismus einen eigenen biologischen Kosmos mit der ihm eigenen systemischen Information dar. Ich kann also diese Information nicht von einem Huhn auf ein Kalb übertragen. Jeder Organismus hat seine eigene ganz spezifische Information. Und es ist interessant, wenn man mal im Alten Testament nachliest, da heißt es im Schöpfungsbericht, und die Erde brachte hervor Gras und Gewächs, das Samen trägt, nach seiner Art. Und Bäume, welche Früchte bringen, in welchen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott machte die Tiere des Feldes nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art. Warum wird das immer wiederholt? Nach ihrer Art. Hat das eine Bedeutung? Ist das die systemische Information, von der da die Rede ist? Bei Abtötung eines lebenden Organismus bleiben von den drei Elementen systemische Information, genetische Information und Materie die beiden letzten erhalten. Also genetische Information bleibt bei der toten Katze und Materie auch. Während die erste irreversibel zerstört wird. Das heißt, eine tote Katze wird nicht mehr lebendig. Punkt aus. Wenn die tot ist, ist sie tot. Er sagt dann, Stefan Bleken, weil sie das Leben nur als Materie und genetische Information versteht, ist die Molekularbiologie nicht in der Lage, selbst den Weg zur Erklärung des Lebens zu finden. Ich kriege keine Brücke vom genetischen Code auf diese Art von Information, auf das, was eigentlich Leben ausmacht. Erwin Chagaffi, er ist ein Zyniker oder sarkastisch. Meine Kollegen von der Molekularbiologie kommen mir vor, wie Leute, die ein Glas Wein analysieren sollen, dann aber den Wein wegschütten und stattdessen das Glas analysieren. Das heißt, das Eigentliche, das Leben, haben sie nicht verstanden. Und sie begnügen sich mit dem Drumherum, mit dem Behälter, mit der Materie. Die Definition dessen, was Leben ausmacht, könnte folgendermaßen lauten: die systemische Information zusammen mit der in ein oder mehreren Molekülen eingravierten genetischen Information und der Physik und der Chemie beschriebenen Materie bilden die existenzielle Grundlage des Lebens. Also diese drei Grundfaktoren, die man braucht. Wenn diese Information, diese systemische Information, ist eine offensichtlich dynamische Information, nichts Statisches, was irgendwo drin ist und dann drin bleibt, offensichtlich auch so eine Art Sender. Wenn diese Information ihre aktive Rolle verliert, also das Lebewesen letzten Endes stirbt, gerät der Organismus in einen Zustand des Zerfalls und verwandelt sich in eine bloße Ansammlung unbelebter Teilelemente. Die tote Katze ist nichts weiter als eine Ansammlung von toten Teilelementen. Und wenn man von der Evolutionslehre ausginge und sagt, da wo besonders viele organische Bestandteile sind, die also mit dem Leben zusammenhängen, da müsste doch das Leben eigentlich so richtig entstehen, da müsste richtig die Post abgehen. Also müssten Friedhöfe eigentlich eine Quelle des Lebens sein, wenn das so wäre. Denn da ist ja alles da, was man braucht. Alle Aminosäuren, alles, was man sich vorstellen kann. Kommen wir da noch ein Stückchen weiter, wenn wir in der Bibel nachgucken. Da steht das Wort Logos, das Wort im Johannesevangelium. Logos heißt aber auch Kommunikation und Information. Und er sagt, am Anfang war das Wort und in ihm war das Leben. Könnte es sein, dass Jesus Christus genau diese systemische Information ist? Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wenn das das Kennzeichen von Leben ist, dann ist es das, dann ist er das Leben. Und als er sagte, Lazarus, komm heraus, da kam Lazarus heraus. Das heißt, diese nicht mehr vorhandene systemische Information kam wieder in Lazarus rein. Er konnte sie ihm einfach geben, weil er sie selber ist. Er sagte im Johannesevangelium noch, denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Er hat das Leben in der Hand, er ist das Leben. Was ist eigentlich Krankheit? Im Alten Testament lesen wir, ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn also Leben systemische Information und aktive Kommunikation ist, dann ist Krankheit letzten Endes eine Störung dieses Informationssystems. Und dann ist Krankenheilung ein notwendiges Zeichen der Lebenskraft. Das heißt, was er gemacht hat, Kranke geheilt und Tote auferweckt, das ist genau das Kennzeichen von Leben. Adam, wer bist du? Interessanterweise schreibt die Bibel in Prediger 3, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie Tiere, also fast auf der evolutionären Ebene hier. Wie diese sterben, so stirbt er auch. Sie haben alle einen Lebensgeist und der Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh. Es ist alles aus irdischer Substanz geworden und wird wieder zu irdischer Substanz. Also wir haben zumindest, was das Körperliche angeht, tatsächlich nichts voraus. Wir bestehen aus den gleichen Grundzusammensetzungen wie ein Affe und wir wissen ja, wir unterscheiden uns im genetischen, also in dem materiellen Aufbau um 1,5%, wenn es überhaupt ist. Und man hat lange gesucht, wo der Unterschied ist und man hat irgendeine Milchsäure im Gesicht gefunden, die der Affe anders hat als wir. Also von der Seite her gibt es wirklich keinen Unterschied. Aber was ist der eigentliche Unterschied? Das kann man auch im Alten Testament nachlesen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen, Adam, aus Erde vom Acker, und das heißt Adama, und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Hier steht übrigens nicht, dass der Mensch nicht vorher schon existiert hat, aber nicht als Mensch. Möglicherweise als Vormensch oder als sowas. Dieser Odem, der Geist Gottes, das ist logisches Denken ausmacht, Ich-Bewusstsein, Erkenntnis und Forscherdrang, Gewissen, sittliches Urteilsvermögen und die Fähigkeit, das ist besonders das Wichtige, mit Gott Verbindung zu treten. Gott schaffte sich ein Gegenüber, mit dem er in Verbindung treten wollte. Und das ist letzten Endes das, was den Menschen wirklich unterscheidet von den Tieren, nicht seine körperliche Zusammensetzung. Also das heißt, der Unterschied ist nicht materiell, sondern geistig. Weil er den Menschen als ein Gegenüber geschaffen hat, um mit ihm in Verbindung zu treten, kümmert er sich auch sehr um ihn. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Wenn man sich mal die genaue Übersetzung anschaut, dann heißt es, deine Augen sahen mein aus spiralförmigen Fäden zusammengerolltes Knäuel. Und genauso sieht ein DNS aus. Also hier steckt auch wieder ein Stück drin, Schöpfungsgeschichte. Gott weiß natürlich, dass da eine DNS dahinter steht. Und das hat er schon gesehen, als der Mensch entstand, schon bei der Verschmelzung von Eizelle und Samen. Und letzten Endes habe ich die Wahl, dass ja beides Glaubensentscheidungen sind. Ich glaube an den Zufall, an die Evolution oder ich glaube an Gott. Was bin ich letzten Endes? Ein Zufallsprodukt am Rande eines sinnlosen Universums oder bin ich ein Gedanke Gottes? Jesus Christus ist ja nicht nur das Leben als biologisches Leben, sondern er sagt, ich bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss. Also eine andere Qualität, eine andere Dimension von Leben. Er möchte uns nicht nur am Leben erhalten, biologisch, sondern er möchte uns ein wirkliches Leben geben, ein lebenswertes Leben. Da wir die einzigen Lebewesen sind, die mit Gott Kontakt aufnehmen können, ist das unsere besondere Auszeichnung. Und Karl-Heinz Binder hat mal gesagt, wir sind die einzigen Lebewesen, denen Gott, der Unfassbare, sich durch seinen Sohn Jesus Christus verständlich und verstehbar gemacht hat. Wir sind die einzigen Lebewesen mit der Fähigkeit, darauf zu reagieren und Antwort zu geben. Diese ganze biologische Leben, diese 70, 80 Jahre oder was es auch immer sein mag, hat eigentlich nur eine einzige wirkliche Aufgabe, dass wir diesen Gott kennenlernen und dann uns entscheiden, ob wir ihn wollen oder nicht. Ich habe euch Leben und Tod vorgelegt, schreibt Gott im Alten Testament, damit ihr das Leben wählt. Und das wünsche ich uns allen. Ich danke Ihnen.